Reiseerlebnisse auf den schönsten Wasserwegen der Welt. Flussreisen und Flusskreuzfahrten mit Thurgau Travel.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Donaureise mit dem Flusskreuzfahrtschiff Thurgau Prestige. Reisejournalist Henry Barchet ist im ersten Teil von Linz in Österreich bis ins Donaudelta nach Rumänien gefahren. Jetzt tritt er die Reise flussaufwärts an und besucht mit Bukarest, Budapest und Bratislava drei weitere europäische Hauptstädte. Er fährt durch die kroatische Provinz Slawonien, besucht die ehemalige europäische Kulturhauptstadt Pécs in Ungarn, das Stift Melk in Österreich und hört die traurige Geschichte des Taubenmädchens an der Festung Golubac in Serbien.
Am siebten Tag ihrer Reise verlässt die Thurgau Prestige den Hafen der rumänischen Stadt Braila im Donaudelta für Reisefluss aufwärts nach Linz. Auch wenn der Fluss hier sehr breit ist, lauern Gefahren unter der Wasseroberfläche, denn hier liegen die Wracks von mehreren Schiffen, so Kreuzfahrtleiterin Sabine.
Das sind deutsche Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese waren Teil der Schwarzmeerflotte, wenn man sich das vorstellt. Und bei dem Rückzug der deutschen Einheit wurden diese Schiffe versenkt, damit diese einerseits nicht in die Hände der Roten Armee fallen und andererseits den Fluss für andere Schiffe blockieren. Eine Bergung von diesen Schiffen ist sehr kostenintensiv und auch sehr gefährlich. Also die Kapitäne müssen da wirklich hervorragende Kenntnisse haben von dieser Strecke. Und grundsätzlich, auch wenn die Donau dort sehr breit erscheint, aber schon allein wegen dieser Schiffe wird sie von 1,8 Kilometer auf knapp 800 Meter reduziert, was zwar immer noch breit ist, aber man darf nicht glauben, man darf überall rechts und links fahren, sondern man muss die Fahrstrecke, die vorgegebene, einhalten. Und das braucht einerseits sehr gute Kenntnisse und sehr gut ausgebildete Lotsen oder Kapitäne.
Kapitän Jula Howard steuert die Thurgau Prestige sicher an den Wracks vorbei. Immer wieder tauscht er sich mit den Kapitänen der entgegenkommenden Schiffe aus. Die offizielle Kommunikationssprache auf diesem Abschnitt der Donau ist Russisch, erklärt er.
Offizielle Sprache ist Russisch. Das war auch Sowjetunion, deswegen ist die russische Sprache hier so wichtig. Wenn wir sprechen zwischen zwei Schiffen, zwischeneinander, die Hafenbehörde auch, die sprechen Russisch. Das ist sehr gut, wenn der Kapitän spricht Russisch. Das ist erforderlich so.
Am nächsten Morgen erreicht das Schiff die Anlegestelle Eutentia, die rund 60 Kilometer von Bukarest entfernt liegt. Ein Bus bringt die Passagiere beim Landausflug in die rumänische Hauptstadt. Hier treffen die Passagiere Christina Nizetsko.
Ich bin gebürtige Bukaresterin, dort habe ich auch mein Studium abgeschlossen, habe mein ganzes Leben in Bukarest gelebt. Und ja, ich bin, sagen wir, stolze Bukaresterin zurzeit.
Was ist das für ein Lebensgefühl, in Bukarest zu leben?
Ich mag Großstädte. Also ich bin eine Großstadtperson. Es ist eine hektische Stadt. Dann natürlich Lebensstil ist sehr alert. Auch das Angebot an Kultur ist viel größer. Und natürlich, man lebt im Hauptstadt. Des Landes.
Es wird ja gesagt, Bukarest ist das Paris des Ostens. Stimmt das oder ist das nur so ein Klischee, was man sagt?
Für mich stimmt es, denn wir hatten fast ein Jahrhundert lang, wir waren ein Königreich und die Könige haben dazu beigetragen, dass Bukarest als klein Paris gesehen wurde und mit Paris vergleichbar war. Die haben französische Architekten beauftragt, die schönsten Denkmäler, die schönsten Paläste, die sie in Bukarest sehen, zu bauen. Und wir haben auch selbstverständlich einen Triumphbogen wie in Paris.
Bukarest, eine lebenswerte Stadt, die aber natürlich auch sehr viel erlebt hat in ihrer Geschichte. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch wieder. Denn so wie ich gehört habe, in Bukarest findet man sowohl diese Prachtbauten als auch Bauten, die schon fast dem Verfall preisgegeben sind. Ist das so ein Zwiespalt in dieser Stadt, den man erlebt, wenn man da durchbummelt?
Ja, das hat mit unserer Geschichte zu tun. Wir waren ein kommunistisches Land bis 1989. Die Häuser Häuser, die Paläste, die Großhäuser wurden verstaatlicht. Die Eigentümer mussten ihre Häuser verlassen. Dann nach 1989 wurden die Häuser zurück an den ursprünglichen Eigentümer oder an deren Erben gegeben. Aber diese entweder sind nicht mehr in Rumänien oder die hatten kein Geld, diese Häuser zu renovieren. Einige haben Käufer gefunden, die anderen, die kein Geld hatten, hatten die Häuser einfach verlassen. Und darum, es ist ein Kontrast, dass Sie sehen werden, schöne renovierte Häuser, Häuser neben Ruinen.
Der Landausflug macht Lust, Bukarest für eine längere Städtereise zu besuchen, um die Stadt noch besser kennenzulernen. Denn im rumänischen Donauhafen Giurgiu wartet am Abend die Tourgruppe Prestige auf die Weiterreise. In der Nacht überquert das Flussschiff die rumänisch-serbische Grenze und hat am Morgen dann bei der kleinen serbischen Hafen- und Festungsstadt Golubac festgemacht. Vom Sonnendeck aus blicken die Passagiere direkt auf die trotzige Festung mit ihren 8 Wehrtürmen, die so aussieht, wie man sich Ritterburgen aus Sagen und Märchenbüchern vorstellt. Hier spielt auch eine Sage, die später Susanne Peritz beim Besuch der Burg erzählt.
Sowohl die Burg als auch der Ort heißt Golubac. Ein bildhübscher Ort mit vielen Privatunterkünften, mit leckeren Fischrestaurants. Und die Festung heißt auch Golubac. Golub heißt Taube. Die Legende sagt, dass hier ein Mädchen namens Golubana, wir könnten sagen Taubenmädchen, ja, hier Tauben fütterte. Sie war recht unglücklich, weil sie eigentlich in einen Einheimischen verliebt war, aber das war zu jener Zeit, also 16. Jahrhundert, als die Osmanen die Festung von den Ungarn übernommen haben, weil die Festung war abwechselnd in ungarischen Händen, in serbischen Händen, in osmanischen Händen. Also die Festung wechselte von Hand zu Hand. Und dieses Mädchen lebte auf einem Hof und ein Türke wollte sie in den Harem schicken. Aber sie hat sich geweigert und weil sie sich geweigert hat, hat er sie an einen Felsen gebunden. Er ist sichtbar, er ragt so aus dem Wasser heraus, so ein spitzer kleiner Felsen. Und angeblich war sie an den Felsen gebunden, bis sie ertrank. Dieser Felsen heißt Babakay. Babakay auf Türkisch heißt, du sollst dafür büßen. Das ist so eine Legende von diesem armen Mädchen.
Während dieser Reise erfahren die Passagiere viel über die Länder, durch die die Donau fließt. Auch was in den einzelnen Regionen gegessen wird, können die Gäste probieren, denn Küchenchef Peter Pitz stellt je nach Land, das gerade durchfahren wird, am Abend eine regionale Spezialität zur Auswahl.
Das sind wirklich landestypische Gerichte. Das ist wirklich so, wie die Leute zu Hause das kochen würden. In Serbien machen wir Cibernica, das ist ein aus Filoteig mit Ei und mit Feta-Käse überbacken, mit vielen Schichten. Das ist so wie eine Lasagne, nur halt mit Käse und Ei und mit Filoteig. Oder zum Beispiel in Rumänien gibt es das Mamaliga. Das ist ein Polenta, der eigentlich nur mit Wasser gekocht wird und sehr cremig ist. Und im Polenta wird auch Käse eingearbeitet und der wird dann serviert mit, bei uns ist es bekannt als Kassler, dort ist es geräuchertes Fleisch.
Die Passagiere schätzen die regionalen Gerichte bei der Menüauswahl.
Ich probiere immer die einheimische Küche und die Menüs, die da angeboten worden sind, habe ich probiert, ja.
Wenn möglich, wenn ich das Gefühl habe, das entspricht meinem Gusto, dass ich probiere fast jeden Tag, wenn es auf der Karte ist. Ich liebe Abwechslung und Neues, ja. Und eben fremde Länder, fremde Sitten, Speisen. Doch, das probiere ich sehr gerne aus. Ich finde das gut, dass sie das auch so anbieten.
Ich bin immer einer, der probiert, was die Einheimischen essen.
Ich finde es sehr gut, ja. Ich habe es auch angenommen. Wir haben 2-3 Sachen probiert aus der Speisekarte von den lokalen Speisen und die werden sehr gut gemacht. Und im Ausland so Spezialitäten probieren, da bin ich dabei, ja.
Die Thurgau Prestige hat am 11. Tag der Reise nun eine weitere Landesgrenze überquert und legt in dem kroatischen Ort Batina an. Von hier aus fahren die Passagiere beim Landausflug durch einen eher unbekannten Teil Kroatiens, so Reiseführerin Katarin Buftje.
Das war in dem Osten von Kroatien, dieser historische und geografische Region Slavonien. Das ist eigentlich der östlichste Teil von Kroatien. Eine, muss man sagen, nicht vergleichbar mit der Adriaküste, wo viel, viel reicher ist das Land. Hier ist eher von der Landwirtschaft geprägt, ist diese Region. Und was in der letzten Zeit sehr, sehr mit Traurigkeit festgestellte Tatsache, dass diese Region auch entvölkert wird, dadurch, dass die jungen Leute wegziehen für ein besseres Leben irgendwo in Europa oder innerhalb von Kroatien.
Obwohl es eine sehr schöne Landschaft ist und ein sehr schöner Landstrich.
Das ist eine sehr, sehr schöne Landschaft. So ein bisschen hügelig, ein bisschen so Tiefebene kann man auch sagen. Sehr, sehr schön. Aber natürlich die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind in Slavonien nicht so toll wie zum Beispiel an der Adriaküste oder auf der Istrien.
Bei diesem Landausflug werden an einem Tag gleich zwei Länder besucht. Denn Slavonien grenzt an Ungarn. Nur wenige Kilometer hinter der kroatisch-ungarischen Grenze liegt die kleine Stadt Peć. Katharin Buftje führt die Passagiere der Turgo Prestige durch eine ungarische Stadt, die ursprünglich geblieben ist und noch nicht vom Massentourismus entdeckt wurde.
Also Peć ist fast eine mediterrane Stadt. Nicht ungefähr lautet das touristische Slogan Peć, das Tor zum Mediterraneum, die mediterranische Liebe. Was ich aber kulturell sehr, sehr wichtig finde, dass hier eindeutig noch die Spuren von den Römern zu sehen sind und sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten und Gedenkstätten aus der Zeit, wo hier noch die Osmanen ihre Herrschaft hatten. In dem 16., 17. Jahrhundert.
Und heutzutage dominiert aber auch die Kultur, denn Peć war auch mal die europäische Kulturhauptstadt.
Auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier ein bisschen weit weg von dem Zentrum des Landes. Industrie siedelt sich sehr, sehr schwer an. Deswegen musste Peć Anfang des 2000er die Rolle Kultur, Kunst, Wissenschaft auf sich nehmen. Und heute kann man auch noch sagen, Peć ist ein Kulturzentrum hier in Ungarn. Mit sehr, sehr vielen Veranstaltungen, hauptsächlich wenn das Wetter schön ist, aber auch im Winter. Also Kulturliebhabende, die kommen immer auf ihre Kosten hier in Peć.
Am Morgen des 12. Tages der Reise erreicht die Turgau Prestige Budapest. Das Schiff liegt direkt bei der ikonischen grünen Freiheitsbrücke, fußläufig zur berühmten Markthalle. Vom Sonnendeck aus haben die Passagiere einen direkten Blick auf das berühmte Gellertbad, eines der vielen Thermalbäder, für die die ungarische Hauptstadt bekannt ist, so Stadtführer Peter Ballock.
Es ist eine geologische Gegebenheit hier in Budapest. Es gibt über 120 natürliche Thermalquellen und gebohrte Thermalbrunnen in Budapest. Also daher in jedem zweiten Bad hat man nicht unbedingt Heilwasser, aber schon Thermalwasser.
Wer nicht baden gehen will, der hat Gelegenheit, eines der vielen Kaffeehäuser in Budapest zu besuchen. Eines der bekanntesten ist das Café Gerbeau, in dem man sich in die Zeit um 1850 zurückversetzt fühlt. So die langjährige Geschäftsführerin Katalin Pinter.
Diese Konditorei war sehr, sehr bald eine beliebte, süße Laden, wo die Budapester Bürger getroffen haben. Und vielleicht das war die wichtigste, nicht die Süßigkeiten, aber ein Punkt, wo die Leute treffen konnten und sprechen konnten.
Und deshalb sollte man es beim Landausflug so machen wie die Ungarn, wenn sie in Budapest unterwegs sind, nämlich ein Kaffeehaus besuchen, so Stadtführer Gábor Sakádi.
In einem Café zu sitzen, sich einfach einen Kaffee zu gönnen, das gehört da doch noch zur alltäglichen Tradition bei vielen in der Stadt.
Und diese Atmosphäre erzeugt auch die Hoteldirektorin der Turgau Prestige Astrid, wenn sie während der Reise an einem Tag den Passagieren einen High-Tea serviert.
Im Moment haben wir das so gemacht, dass wir dann einen High-Tea haben, ich sag mal Afternoon-Tea. Das heißt, wir haben ein ganz großes Kaffeekuchen-Buffet mit ganz vielen verschiedenen Torten, Muffins, Obstsalat, Eierlikör kommt natürlich dazu, verschiedene Soßen und Cremes und alles und ganz schön präsentiert natürlich und dekoriert von unserer Pastry.
Und die entsprechende Kaffeehausmusik liefert Bordmusiker Ludovit.
Musik
Von Budapest aus geht es dann direkt in die nächste europäische Hauptstadt. Am 13. Reisetag legt die Tour Go Prestige in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, an. Reisejournalist Philipp Duckwitz hat die Stadt schon mehrfach besucht.
Die Slowakei ist ein sehr junges Land, eine sehr junge Demokratie, die es eigentlich so in der Form erst seit 1993 gibt. Vorher war sie immer ein Anhängsel irgendeines anderen Landes und ist also quasi erst jetzt seit kurzem unabhängig. Und dieser Stolz, den kann man also auch schon in der Hauptstadt ganz gut erkennen. Ne? Dieser Stolz auf die Unabhängigkeit, einerseits auch das Streben nach Perfektion und auch der Wunsch zu zeigen, dass man hier einen gewissen Wohlstand erreicht hat. Gleichzeitig aber kann man auch sehen, dass sie doch schon ganz gut auch die Fassaden aus der Zeit, in denen es ihnen eigentlich am besten ging, nämlich in der K&K-Monarchie, sehr gut saniert haben und das auch ganz gerne präsentieren. Im Herzen ist aber diese Stadt sehr jung und quirlig und das kann man auch ganz gut erkennen. Wenn man so durch die Gassen bummelt, dann sieht, wird man sehr viele junge Leute, junge Slowaken sehen. Und dieser slowakische Humor, dieses Satirische, das erkennt man auch an den verschiedenen Figuren, wie zum Beispiel dem Gullimann, die man also quasi dann bei Bummel durch die Altstadt sehen kann.
Am Abend setzt das Schiff seine Fahrt weiter Richtung Westen fort und erreicht am Mittag des vorletzten Tages der Reise noch einmal einen Ort mit einem eindrucksvollen Gebäude, nämlich Melk mit seinem weltberühmten Stift. Hier wartet schon Bernadette Frühauf auf die Passagiere der Tourgo Prestige.
Wir sind hier im schönen Melk im Mostviertel in Niederösterreich. Und ja, warum ist Melk so sehenswert? Natürlich wegen unserem Barockjuwel, dem Stift Melk, das oben am Felsen thront in seiner ganzen Pracht. Eher ausschaut wie ein Schloss als ein Kloster. Und das zieht natürlich sehr, sehr viele Besucher an.
Ist die Donau wichtig gewesen für Melk, dass hier dieses Kloster gebaut worden ist?
Ja, natürlich. Die Babenberger kamen vor circa 1000 Jahren hier schon her. Und wir bezeichnen das oft auch so ein bisschen als die Wiege des Österreichs, wie wir es kennen. Die Babenberger hatten hier auf dem Felsen schon eine Festung, eine Burg. Und die wurde dann eben an einen Orden gestiftet. Und daraus ist das Kloster entstanden. Und am Fuße des Berges natürlich auch der Markt Melk früher noch, weil die Donau ja natürlich wichtigste Handelsstraße war, von West nach Ost.
Und auf dem letzten Abschnitt ist dann noch Gelegenheit, die Eindrücke von der Donau und der Reise Revue passieren zu lassen.
Also ich bin sehr überrascht, dass die Donau so riesig ist. Das ist wahnsinnig. Das ist da die breiteste Stelle mit über 6 Kilometern. Also das ist viel.
Eigentlich, als die Donau so glatt und ruhig wurde und so breit wurde, im Gegensatz zu Österreich eben viel weniger Zivilisation an den Uferbänken, was es sehr, sehr attraktiv natürlich auch macht, aber doch sehr unterschiedlich in erster Linie.
Das viele Grün an den Ufern, die vielen Wälder, die offensichtlich zwar angepflanzt sind, aber wirklich perfekt gewachsen sind, das gibt einen sehr angenehmen, erholsamen Eindruck.
Die Natur. Immer das Grün an den Ufern, der Fluss so weit, so offen, man fühlt sich so frei.
Es hat immer wieder Abschnitte gegeben, ja, wo man etwas gesehen hat. Und wenn es nur kleine Strände sind, wo Einheimische sitzen und zurufen und so, ja, das ist auch interessant.
Erstaunt hat mich eigentlich die Weite, die wir da gesehen haben. Auch der Halb mit der 7 Kilometer breiten Donau. Das war schon überraschend für mich. Die Breite und die Weite der Donau ist überraschend, ja.
In Linz heißt es dann Abschied nehmen von der Tourgo Prestige, die für die Passagiere das Zuhause der vergangenen 2 Wochen war.
Das ist ein sehr luxuriöses und tolles Schiff. Super geführt, mit super Personal. Das ist wirklich beeindruckend.
Das Schiff gefällt mir, ist gut, nette Bedienung und sehr gutes Essen auch hier auf dem Schiff.
Das Schiff ist ganz fantastisch. Erstens einmal dadurch, dass man die Passagiere nicht so eng fühlt und alles sich so verteilt. Also man ist oft mit Leuten beisammen und dann wieder ganz alleine kann man es genießen. Auch das Service, das Personal, also alles wirklich ganz fantastisch.
Ein sehr guter Eindruck habe ich vom Schiff. Das ist ein schönes Schiff und die Kabine ist auch schön, man hat Platz, das ist alles da. Und wenn man Durst hat, bekommt man ein Bier problemlos.
Die Tourgo Prestige ist ein sehr gutes Schiff, gepflegt und das Essen ist vorzüglich.
Das war der 2. Teil der 7-Länder-Reise auf der Donau, der Königin der Flüsse. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, ebenfalls auf der Donau unterwegs zu sein, aber nicht ganz 2 Wochen Zeit haben, dann habe ich jetzt noch ein paar alternative Reisemöglichkeiten für Sie. Sie können mit der Thurgau Prestige auch nur die Donau hinab- bzw. hinauffahren. Diese 11- bzw. 12 Tage Reisen bietet Thurgau Travel unter dem Titel Naturspektakel auf der Donau an. Die Fahrten beginnen entweder in Passau in Deutschland oder in Tulcea in Rumänien. Wer nur 8 Tage Zeit hat, für den bietet sich der Donauklassiker Glanzlichter der Donau an, der von Linz nach Wien, Budapest und zum Stift Melk und wieder zurück nach Linz führt. Ebenfalls 8 Tage dauert die Reise Genuss der Sinne, bei der Sie, wie der Reisetitel es verrät, Themenausflüge zum Thema Genuss entlang der Donau erleben, wie zum Beispiel den Besuch der Marillengärten oder einen Kochkurs in Budapest. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Planung und den Reisen mit den Flusskreuzfahrtschiffen von Thurgau Travel.
Mehr Informationen zu den Flussreisen und Flusskreuzfahrten von Thurgau Travel für Interessierte aus der Schweiz unter thurgautravel.ch und aus Deutschland unter thurgautravel.de.